Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Oh, mach dir mal eine auf.
Hi, willkommen in der MSP-WG. Schön, dass du da bist. Du kannst gleich den Müll runterbringen.
Mein Sportpodcast.de.
I mean, also your cracks. Also, die ist so jävla dålig. Wir behöver ha. Vi måste ha en poäng för att klara oss vidare. Och vi tar ut Ekdal!
Das kann mich niemals nicht amüsieren und erheitern.
Jetzt weiß ich, dass der durchschnittliche Zuhörer der MSPWG zumindest Probleme im fließenden Schwedisch hat.
Ja.
Kannst du zusammenfassen, was dort ungefähr gesagt wurde?
Er sagt erst, dass es alles doof ist. Also überspitzt gesagt, ist doof. Und er wisse nicht, was sich der Trainer dabei gedacht hat. Und sie müssen das Spiel gewinnen. Und wen nimmt er raus? Ekdal.
Und es war nicht von vorgestern, sondern schon viele, viele Donnerstage alt.
Ja, 2016 ist das gewesen. Da mussten sie einen Punkt gegen Italien holen und haben in der 87. Minute das 0-1 kassiert. Und das erklärt er nämlich auch nochmal.
Wieso Drillevik will han stänga matchen? Och Granqvist halkar! Men vem halkar? Vem fan halkar med tre minuter kvar? Alltså, jag har sett så mycket fotboll och jag har aldrig sett någon halka i ett sånt viktigt skede. Snälla, ge mig styrka! Gud!
Wir können auf jeden Fall festhalten, dass er wahrscheinlich im Stadion und vorm Stadion alles gegeben hat.
Der hat alles gegeben, ja. Und da beschwert er sich darüber, dass Granqvist ausgerutscht ist. Er ist nicht ausgerutscht, er ist eher gestolpert. Aber er beschwert sich 3 oder 4 Mal darüber, dass Granqvist ausrutscht. Oder ja, Halligal oder irgendwie sowas. Rutscht aus.
Ja, siehst du wohl. Die Schweden, verrücktes
und das, Völkchen. Das habe ich 2018 oder 2016 habe ich das entdeckt und seitdem ist es in meinem Kopf. Und jedes Mal, wenn ich Schwedens Nationalmannschaft sehe, denke ich, Alter, ey, der Typ war so super. Und er wird dann vom Interviewer wird er dann auch in den Arm genommen und dann sagt er nur, ich ertrage es einfach nicht mehr.
Ja, geht mir auch so. Nein, anders. Ich wollte anders überleiten. Ich wollte so überleiten. Hätte man so einen Manfred 36 vorm Stadion in München gestern auch interviewen können? Oder glaubst du, dass die Verzweiflung der deutschen Fans nach dem Spiel nicht so groß war?
Ich glaube, da war gar nicht so mal so richtig Verzweiflung, sondern eher vielleicht ein bisschen Lethargie.
Lethargie gleich?
Ja, das Spiel hat gestern, also ich fand das Spiel der deutschen Mannschaft in Ordnung. Leider vorne harmlos wie Bobby Wood. Und
ja.
Am Ende, ich glaube schon, dass die deutsche Mannschaft gegen die stärkste Mannschaft bei dieser Europameisterschaft verloren hat. Aber ich bin jetzt sehr gespannt auf das Spiel gegen Portugal. Wobei ich dann auch sagen muss, Portugal gegen Ungarn hat mich gestern auch nicht überzeugt.
Ja, genau. Das war das, was mir gerade so bevor wir aufgenommen haben, habe ich noch mal ein bisschen den gestrigen Tag Paroli laufen lassen. Mhm. Und ich muss sagen, ich bin nicht schlauer geworden.
Nee, schlauer bin ich auch nicht geworden.
Also das ist auch ein Problem, dass ich, also ich hatte vor dem Spiel schon das große Problem, dass ich nicht wusste, in welche Richtung das geht und ich bin jetzt nach dem Spiel, bin ich auch nicht wirklich viel schlauer. Also auf der einen Seite habe ich immer das Gefühl gehabt, dass Frankreich, wenn sie wollen, noch 2 Gänge nach oben schalten können, mindestens. Also dass die nicht alles gezeigt haben, was sie zeigen können, weil sie, glaube ich, auch ein bisschen Respekt hatten vor der deutschen Mannschaft. So vielleicht aus der Erfahrung oder wie auch immer. Aber auf der anderen Seite hatte ich auch das Gefühl, Deutschland kann nicht viel mehr als das, zumindest nicht mit den Spielern in der Form auf dem Platz. Und es war mir halt auch absolut nicht zwingend genug. Also wie du gesagt hast, ich habe keine Statistiken gesehen, also habe ich bestimmt gesehen, aber wieder vergessen. Deutschland hatte mehr Ballbesitz. Ich glaube, wir waren irgendwie so knapp unter 60%, 58% oder so, 57%. Und wir haben ja auch viel versucht, aber irgendwie war es dann immer so ein bisschen dünne hinten raus.
Gnabry hatte halt diese eine Chance, die kurz oder knapp über die Latte ging, die dieser Aufsetzer dann in den gebracht hat. Ansonsten war halt nicht viel.
Ansonsten war nicht so viel. Nee. Das Gegentor ist halt dumm gelaufen. Also allen voran, dass der da hinten so freistehen kann, der Franzose, bei der Flanke. Ich weiß nicht. Bin ich nicht wirklich klug und dementsprechend natürlich auch ein bisschen unzufrieden und unbefriedigt aus diesem Spiel gegangen und weiß überhaupt nicht, was es für das Portugal-Spiel bedeutet. Gerade auch, weil du hast es gerade gesagt, Portugal hätte halt auch 1-0 zurückliegen können gegen Ungarn, wenn es ein bisschen
so ja, läuft. Ja, wenn es doof läuft, liegen sie 1-0 zurück, ja.
Und von daher, weiß nicht. Also irgendwie dachte ich, wir sind heute schlauer und oder vielleicht zumindest lauter oder entschiedener in unseren Ideen oder ich schreie hier ganz laut Löw raus. Ich fand, die Aufstellung war, das war so das, was ich mir irgendwie
erhoffte. Ja, glaube ich auch. Ja, das fand ich auch. Was ich glaube seit gestern, und ich habe nicht viel Ahnung von Fußball, und ich habe vor allen Dingen keine Ahnung von Spitzenfußball. Das möchte ich dann noch als Disclaimer. Es wissen alle, die diesen Podcast hören, wissen alle, dass ich keine Ahnung von Fußball habe.
Ah, wegen HSV, ne?
Ja. Ich möchte feststellen, dass ich glaube, dass wir sehr viel Weltklasse auf sehr wenigen Positionen verteilt haben. Wir haben Kroos und Gündogan im defensiven Mittelfeld, die sich gestern sehr auf den Füßen gestanden haben, finde ich. Und wir haben im Sturm haben wir Havertz, Gnabry, Müller, Sané, die alle ähnliche Positionen und ähnlichen Fußball ja auch spielen können. Und da habe ich gedacht, Mensch, da müsste so ein bisschen mehr noch sein, vielleicht ein bisschen besser verteilt.
Ja, wäre das schön, aber ja, ach, ich weiß auch nicht, irgendwie war das... Ja,
warum beißt Antonio Rüdiger dem Pogba in den Rücken?
Ja, Andreas, das kann ich dir nicht sagen. Und warum kriegt er dafür kein Rot?
Ja, und Pogba also, sagt hinterher noch, wir sind Freunde und er wollte sicherlich nur knabbern und ich möchte nicht, dass der gesperrt wird.
Ach, war Vorspiel.
War Vorspiel. Vielleicht.
Das habe ich gar nicht gehört, dass er das hinterher gesagt hat.
Ja, ich habe es vorhin nur gelesen.
Okay, ja, also muss natürlich halt auch nicht sein. Und selbst wenn er es in Anführungsstrichen freundschaftlich ihn gebissen hat, wobei ich das jetzt auch erstmal mit einem gewissen hochgezogenen Augenbräuchen kommentieren würde, dann weiß nicht, muss er ja nicht auf dem Platz machen. Können die das nicht machen, wenn sie alleine sind? Also
ja, weiß
muss er doch immer damit rechnen, wenn der Schiri das sieht und der Schiri einen schlechten Tag hat. Der Schiri war ganz schön komisch mit seiner ersten
Karte nach 6 Minuten. Dass Kimmich nach 6 Minuten dann die gelbe Karte kriegt, ist völlig unnötig.
Und jetzt sag mir mal bitte, es gab Turniere, da hatte ich das Gefühl, sind die Schiedsrichter reingeschickt worden mit, gebt nicht so früh eine gelbe Karte. Und da durftest du die ersten 20 bis 30 Minuten durftest du quasi mit komplett die Stollen nach oben geklappt und nur so durchs Spielfeld rutschen. Es gab solche. Erinnere nur ich mich daran oder erinnerst du dich da auch dran?
Ja, aber ich habe dann auch Weltmeisterschaften erlebt oder Spiele erlebt, Niederlande gegen Spanien, wo bei jedem kleinen Windhauch eine gelbe Karte gegeben worden ist.
Das war dann aber das Finale schon.
Ja.
Ja, und ich glaube, es gab so ein bisschen diese Ansage vor einigen Turnieren. Und dieses Mal ist es mir schon im zweiten Spiel aufgefallen, dass sehr, sehr früh eine gelbe Karte verteilt wurde, weil ich glaube, dann kommen wir dahin, dass das halt nicht mehr die Regel ist oder die.
Ich fand die gelbe Karte gegen Kimmich komplett übertrieben und das war vielleicht dann auch, dass Kimmich dann so ein bisschen zurückziehen musste, dann in Zweikämpfen und so weiter. Fand ich gar nicht gut. Ich will jetzt keine Ausreden bringen. Franka hat gestern verdient gewonnen, also.
Ja, alles gut. Also da möchte ich auch nochmal sagen, das war. Okay, also wie gesagt, die Höhe ist so ein bisschen rätselhaft, aber insgesamt war das voll und ganz okay. Es hat mich aber trotzdem auch irritiert mit Kimmich und ich glaube auch, dass es Kimmich ein bisschen beeinflusst hat, weil sonst spielt er ja mit FC Bayern in dem Stadion und da weiß er, da kann er machen, was er will.
Ja, genau.
Da spielt es ja überhaupt keine Rolle, wen er tritt und was er zuppelt und was er macht, ist völlig egal. Das passt schon. Es war beim Dänemark-Spiel übrigens. Da hat der Finne nach 4 Minuten eine gelbe Karte gekriegt. Und auch da habe ich gedacht, ach, na, guck, die alten internen Ansagen sind alle vorbei. Wie geht's heute weiter? Hast du einen Überblick? Nach so einem Deutschlandspiel ist man ja immer erstmal so ein bisschen leer. Nee,
aber was ich noch sagen wollte gestern, und das ist vielleicht, ich bin kein Hipster-Fan, also ich bin keiner, der hier Club not Dings macht, not Country. Ich war gestern, und das fand ich cool, also das hat mir gefallen, ich war gestern ein bisschen nervös vor dem Spiel, ich war ein bisschen aufgeregt. Und das ist etwas, ich bin seit 1982, schaue ich Weltmeisterschaften, damals war ich 34. Und ich schaue seitdem Fußball-Weltmeisterschaften. Und das ist bei uns in der Familie, ist das so gewesen, National- oder Länderspiele waren immer Pflicht und wir waren immer für die deutsche Nationalmannschaft. Das ist bei mir auch nie rausgegangen. Ich kann da auch komplett drüber weggucken, dass jemand wie Thomas Müller, den ich mit dem ich jetzt nicht unbedingt eine Schorle teilen wollen würde im Biergarten, dass der da spielt. Damit habe ich überhaupt kein Problem und ich jubel ihm auch zu, auch damit habe ich überhaupt kein Problem. Da bin ich komplett safe und dass ich das gestern noch so verspürt habe, das hat mir gut gefallen.
Ich glaube, wenn man sagt, Deutschland ist eine Turniermannschaft, dann bin ich ein Turnierfan. Ich muss sagen, während Qualifikationsspielen und irgendwelche Testspiele, inzwischen gucke ich es ja schon fast gar nicht mehr, ist es mir auch alles relativ wutz, was da passiert. Bei so einem Turnier, ja, es war sicherlich das Spiel, wo ich am vorfreudigsten, aufgeregtesten, wie auch immer, vorher war. Ich hoffe, dass da noch ein paar Spiele kommen. Und es macht schon für mich persönlich das Turnier attraktiver, wenn Deutschland noch drin ist. Absolut.
Ja, ganz klar sagen. Ja. Ja. Ich habe also gestern auch den kompletten Rock'n'Roll, Entschuldigung, warte.
Als du alleine vom Fernseher saß, hast du dir 26 Kisten Bier reingeballert und jetzt hast du Husten davon.
Weißt du, was ich mir gestern reingeballert habe?
Erzähl.
Ingwer-Limonade und eine halbe Tüte Chips. Alter. Lemmy da oben, der ist richtig stolz auf mich.
Halbe Tüte Chips habe ich gestern auch gegessen, allerdings zweimal.
Ah, sehr gut.
Ja, blöde Geschichte. Aber ich bin gestern auch Fahrrad gefahren, von daher durfte ich zumindest eine dritte Tüte Chips, durfte ich auch zu mir nehmen.
Finnland gegen Russland um 15 Uhr.
Eher schwierig. Aber, wenn Finnland das gewinnt, oder sagen wir so, wenn Finnland einen Punkt holt, dann sind die schon sicher durch. Das darf man nicht vergessen.
Russland ist die Standardenttäuschung bei internationalen Meisterschaften.
Vorsichtig.
Was denn?
Ich tippe heute auf die Russen.
Sag mir ein Turnier, bei dem die Russen dich enttäuscht haben. Sag mir eins.
Historisch magst du da durchaus recht haben, aber ich lehne mich heute mal aus dem Fenster, liebe Hörer. Ihr könnt euch dann finanziell dagegen absichern, indem ihr einfach auf Finnland tippt. Russland gewinnt das heute.
Warte, ich muss jetzt nochmal gerade gucken. Das erste Mal, dass ich sie wirklich richtig erlebt habe. Damals spielten sie noch als Sowjetunion.
Ich wollte gerade sagen, wie hießen sie damals?
1986. Da muss ich jetzt mal gerade gucken. Da haben sie im ersten Spiel, haben sie damals Ungarn mit 6-0 aber sowas von hergespielt. Dann gegen Frankreich ein 1-1 und dann gegen Kanada ein 2-0. Gewinnen die Gruppe und dann verlieren sie, UdSSR, verlieren sie im Achtelfinale gegen Belgien damals.
Und gegen wen haben sie in der ersten Runde der Europameisterschaft dieses Jahr verloren? Gegen Belgien. Siehst du, so schließen sich die Kreise.
So,
meine erste Erinnerung an die Russen waren auch Sowjetunion, 1990 natürlich. Da war ich im zarten Alter von 8. Da waren sie in einer Gruppe mit Kamerun, Rumänien und Argentinien. Sind sie Letzter geworden. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, das ist die Standardenttäuschung bei internationalen Meisterschaften.
Ja, mal gucken. Ich bin gespannt. Ich glaube, heute gewinnen sie und dann verlieren sie aber vielleicht gegen Dänemark. Mal gucken. Reicht ein Unentschieden gegen Dänemark? Wir werden das beobachten. Es ist ja jetzt, muss man ja auch schon, ich weiß, du machst das nicht, aber ich mache das jetzt schon. Ich rechne jetzt schon auf die Dritten.
Ja, klar.
Also, ne, im Moment.
Unentschieden gegen Portugal, ein knappes 2-1 gegen Ungarn.
Und du bist fast sicher weiter. Ja,
ja. Ja.
Genau, deshalb Unentschieden gegen Portugal reicht ja quasi beiden. Also reicht ja Portugal und reicht dann Deutschland, wenn sie Ungarn noch schlagen. Mhm. Was halt auch noch nicht safe ist, muss man sagen. Wie hatte ich gestern, wir haben dich diese Bilder gestern aus Budapest berührt, als du volle Stadien gesehen hast?
Ich habe gestern dazu auf Facebook von einem Bekannten von mir einen sehr, sehr, sehr schönen Beitrag erlebt. Er hat geschrieben, wir haben 2021, oben rechts steht Euro 2020 und die Bilder aus Budapest stammen aus 2019, oder?
Bisschen, ne?
Ja.
Also, die waren alle PCR getestet, natürlich.
Natürlich.
Die Jungs hinter dem linken Tor.
Waren auch schon alle geimpft.
Auf jeden Fall waren die geimpft. Mit irgendwas waren die auf jeden Fall geimpft, wenn es eine eigene Kreation war. Die Jungs dahinter am linken Tor, ich weiß nicht, ob ich denen noch an dem Abend begegnen wollte, die sahen alle nicht so aus, als wenn wir beste Freunde wären. Nicht so schön
Das war auch nicht so schön. In der Tat. Und diese Bilder, also 65.000 Leute, ich meine, also würde man das Gehirn komplett ausschalten dabei und würde man auch seine eigenen Gefühle dafür komplett ausschalten, dann denke ich, Alter, 65.000 Zuschauer, die abgehen in einem voll besetzten Stadion, wie geil. Ja. Aber da werde ich noch ein Jahr für brauchen, bis ich das wieder normal denken kann.
Ich glaube, ich brauche noch genau 4 Wochen, weil heute in 4 Wochen ist geimpft plus 2 Wochen und dann kann ich das. Also dann ist es, ne, wenn ich dann durch bin, dann kann ich das ein bisschen besser ab. Ist vielleicht noch nicht das Klügste so epidemiologisch, aber da muss ich jetzt auch gestehen, dass ich es halt einfach auch nicht weiß und das ist mir egal. Es geht nur darum, wie ich damit umgehe und ich glaube, wenn ich 2-mal geimpft bin und 14 Tage hinterher, würde ich mich gar nicht so schlecht fühlen in so einem 65.000-Mann-Stadion.
Ja.
Besonders, dass das Niedersachsen-Stadion ist, was natürlich nicht so groß ist, aber...
Ja, aber genau so ist ja die Stimmung im Niedersachsen-Stadion, wenn erstmal wieder Zuschauer rein dürfen. Wie gestern in Budapest, ja.
Circa, ja. Saisoneröffnungsspiel gegen Heidenheim. Ich sage es dir jetzt.
Hannover.
49.850 Zuschauer. Heidenheim kommt leider nur mit 10.000 Leuten, nicht mit 10.050, sonst wäre es ausverkauft gewesen. Ja. Das wird super.
Hannover ist das Ungarn Niedersachsens.
So, damit haben wir das.
Auch den Podcast-Titel.
Nennen wir es wirklich Ungarn Niedersachsens?
Hannover ist das Ungarn Niedersachsens.
Okay, alles klar. Sehr gut. So, wir müssen in der Zeit zurückreisen, Andreas.
Also ja. Nicht nur
auf gestern, sondern lange, lange, lange zurück. Eine meiner Lieblingskategorien, die wir jemals hier hatten.
Ist aber wirklich toll, ne?
Ja, ist es auch, in diesem beschaulichen Podcast. Wir reisen zurück an den 16.06.2006 und begeben uns wieder in die Gruppe, über die wir hier am längsten gesprochen haben, weil es die war, wo wir beim Spiel Argentinien gegen Niederlande waren.
Elfenbeinküste.
Argentinien gegen Elfenbeinküste. Und heute spielt Argentinien um 15 Uhr gegen Serbien-Montenegro in Gelsenkirchen. Und die Älteren von uns werden sich erinnern, Rodriguez, Cambiasso, Rodriguez, Crespo, Tevez, Messi, 6-0, Putz.
Ja.
Das tat weh.
Die Vorarbeit zum 2-0, klärt uns Wikipedia auf, bestand aus 26 aufeinanderfolgenden Ballkontakten der Argentinier, ohne dass ein Serbe an den Ball kam.
Und Spanien sagt, das können wir besser.
Das können wir besser inzwischen, ja. Aber damals hat man gedacht, Alter, die Argentinier zu schlagen, das wird in dieser WM vielleicht nicht möglich sein, nachdem sie schon gegen die Elfenbeinküste mit 2-1 gewonnen haben, jetzt noch 6-0 gegen die Serber und die Montenegroer. Also, Mladen Krstajic damals in der Abwehr, Daniel Ljuboja, Djordjevic, Dejan Stankovic, Savo Milošević, Mateja Kesman, da sind ja auch schon geile Namen dabei gewesen. Bei Serbien Montenegro.
Ja, aber halt mit auf der anderen Seite deutlich bessere Namen. Wir hatten die ja, glaube ich, letztes Mal auch schon größtenteils vorgelesen. Spieler des Spiels übrigens keiner der Torschützen, sondern Riquelme.
Ah, über Riquelme sprechen wir noch, wenn das Viertelfinale kommt, Argentinien gegen Deutschland.
Sehr gut, da freue ich mich
drauf. Da sprechen wir.
6-0 um 15 Uhr in Gelsenkirchen. Wahrscheinlich seitdem hat Gelsenkirchen nicht mehr so ein schönes Fußballspiel. Können wir an dieser Stelle vielleicht schon mal festhalten. Um danach in Stuttgart um 18 Uhr gab es Niederlande gegen Elfenbeinküste und damit hatten beide Mannschaften 6 Punkte. Mhm. Die Elfenbeinküste und Serbien-Montenegro jeweils 0 und deshalb war die Gruppe schon entschieden, bevor es überhaupt spannend werden konnte. So ja. ging die Geschichte, genau.
Genau.
Ich erinnere mich. Weil Van Persie und Van Nistelrooy, 23. 27. und dann war es durch.
Aber auch hier nochmal die Mannschaft der Elfenbeinküste, Eboué, Kolo Touré, Bakary Koné, Yaya Touré, Didier Sokora, Didier Drogba. Alter, das ist auch eine geile Truppe gewesen. Und das tat mir damals so leid, dass die Elfenbeinküste ausgeschieden ist.
Ja, total. Weil es halt auch wirklich 2x2-1 gegen Argentinien und gegen Niederlande. Das, das kann halt alles passieren. Grüße an die deutsche Nationalmannschaft, die wenn es umläuft, halt einzeln und einzeln verliert. Aber danke UEFA, es gibt ja einen besseren Modus dieses Jahr, wo man dann halt auch mit solchen Ergebnissen noch weiterkommen kann. Das war echt nicht schlecht. Stuttgart, Gottlieb-Daimler-Stadion, ausverkauftes Haus. Zumindest offiziell. Siehst du das in diesem Wikipedia-Eintrag, dass da ganz oft steht, Presseangabe 47.000, FIFA-Angabe ausverkauft 52.000.
Ja.
Das ist so ein bisschen wie beim Wrestling. Bei WrestleMania wird dann auch immer gesagt, the biggest WrestleMania show ever, fucking 8 Millionen Menschen hier im Stadion. Und dann kommt hinterher raus, wenn es dann den Bericht in, wie heißt das hier, so einen Börsenbericht gibt, ja, da waren es 57.000 und wir haben auch noch ein paar Karten verschenken müssen. Aber es war auf jeden Fall die bestbesuchte WrestleMania aller Zeiten. So kommt mir das vor bei der UEFA.
Und wer sich an das Spiel Mexiko gegen Angola um 21 Uhr noch erinnern kann, der möge bitte die Hand heben.
Ich kann dir sagen, dass ich bin mir ziemlich sicher, dass es genau dieses Spiel war, dass ein Freund von mir bei diesem Spiel war. Das war nämlich in Hannover. Und der hatte ein Ticket vom angolanischen Fußballverband. Und saß dementsprechend mit dem angolanischen Fußballverband, ich hoffe, angolanisch ist richtig, auf der Tribüne. Der hat 0-0 gesehen gegen Mexiko. Ja, passiert.
Das, also Iran-Nigeria 2014 und Mexiko-Angola ist vielleicht eine Liga.
Oh, wow. Ich glaube, wir unterschätzen das Spiel. Ich glaube, das war richtig gut.
Ja, ja.
Ich würde gerne mal Statistiken dazu sehen. Das waren bestimmt 27-36 Torschüsse oder so.
Ja, bestimmt.
So, die FAZ schreibt am nächsten Tag, oh nein, ich dachte, da steht Überragendes, da steht Überraschendes. Die schwarzen Antilopen, schreibt die FAZ. Aus Angola haben beim 0-0 gegen Mexiko den ersten Punkt für einen der afrikanischen WM-Debütanten geholt. Die Mexikaner waren zwar überlegen, doch statt ins Tor zu treffen, schossen sie den angolanischen, Torwart, Joao Ricardo, berühmt. Aha, und das war die Geschichte, die wir vergessen haben.
Was ich, das ist übrigens eine Formulierung, die ich sehr schätze, den gegnerischen Torwart berühmt schießen.
Ja, stimmt. Mache ich auch ganz gerne. Ach, herrlich. Ja, vielleicht ein Spiel, wo man dann an so einem, es war ein Freitag, vielleicht am Freitag um 21 Uhr schon anderes gemacht hat.
Ja, genau.
Ich will es nicht ausschließen.
Ja, Mensch.
Machen wir einen Strich unter die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 für heute und sprechen über die Aktualität, Andreas. Deine, habe ich geklärt, deine Basketballer sind durch.
Ja.
Was macht Eishockey eigentlich? Spielen die noch?
Die spielen
was,
noch, ja.
Was haben die, wie heißen sie denn jetzt hier, die gestern da gespielt haben?
Tampa Bay Lightning haben, glaube ich, in letzter
Zeit. Ja, gibt die anderen. Die Islanders, die haben verloren.
Die haben verloren, 4-2 gegen Tampa Bay.
1-1, ausgeglichen in der Serie. Ich habe es nämlich noch geguckt gestern, also zumindest 20 Minuten lief das iPad noch, dann habe ich es ausgemacht. Wahrscheinlich im Vollschlaf. Nicht im Halbschlaf, sondern im Vollschlaf. Ist immer eine super Idee, nachts um 2 oder nachts um 1 zu beschließen, dass man um 2 noch US-Sport guckt,
ja, ja.
Den man dann um spätestens 2:30 gar nicht mehr guckt, weil man eingeschlafen
ist. Ja, genau. Ja, ja.
Ja. Sonst hält auch nur 5 Stunden geschlafen.
Kompletter Kappes. Ich habe auch nicht viel geschlafen heute Nacht.
Macht aber nichts.
Worüber ich sprechen wollen würde, ist das ATP-Turnier in Halle. Struffliebe.
Struffliebe, mein Junge.
Ja.
Wir haben es gestern hier besprochen, ne?
Ja, während wir darüber gesprochen haben, hat Jan-Lennard Struff gegen Daniil Medvedev gewonnen. Und wir haben ja schon häufiger darüber gesprochen, dass Jan-Lennard Struff so ein bisschen Auslosungspech hat, ne?
Ja.
Und dann habe ich gestern mal so ein bisschen recherchiert, wie häufig er in den letzten Jahren in der ersten Runde von Turnieren gegen Top-20-Spieler spielen musste. Und er musste seit Anfang 2020, und da war eine große Pause dann noch dazwischen, 9-mal in Turnieren gegen Leute, die mindestens Platz 21 in der Weltrangliste hatten, spielen.
Aber jetzt ist er ja, hast du gestern mir auch schon geschrieben, selbst schuld, Zitat.
Warte. Ich habe dann nochmal in seiner Nachbarschaft von der Weltrangliste nachgeguckt. Riley Opelka und Federico Delbonis und so weiter. Wie häufig die gegen Top-20-Spieler spielen mussten in der ersten Runde. Da kommt keiner an diese Zahlen ran. Und dann habe ich ihm das gestern gefragt, habe ich ihm gesagt, hier gucken Sie dann zwischendurch auch auf Auslosungen und rollen nur mit den Augen. Und dann sagt er, naja, hier kann ich mir nichts vorwerfen, hier habe ich mich selber reingelost. Und das fand ich ganz lustig.
Er war selber losfähig in Halle.
Ja, in Halle. Und er erzählt dann noch, ja, und dann werden da so die Nummern rausgezogen und ich wusste, ich bin die Nummer 13 und den ersten Namen, den ich rausziehe, das ist die Nummer 13. Und ich denke, ah, super.
Scheiße.
Und er sagte auch, ja, ich hatte auch keine Lust oder beziehungsweise ich fand die Auslosung in Paris auch scheiße.
Hat er gegen Rublev gespielt?
Ja, genau. Aber ja, er hat häufiger mal schwierige Auslosungen.
Ja, und gestern war es so, dass wir die MSP-WG begonnen haben. Und ich schicke dir jetzt gerade bei Skype zur Sekunde etwas aus meinen Notizen. Und wir haben die MSP-WC begonnen und es stand 4-1 für Medvedev, der ja nun doch klarer Favorit war gegen Struff. Und ich hatte mir schon die Notiz abgelegt, die du mir jetzt vorliest.
Straff kriegt die Ohren langgezogen.
So, Straff ist natürlich die Autokorrektur, aber stellen wir uns vor, da steht Struff, kriegt die Ohren langgezogen in Halle. Genau, das hatte ich vorbereitet. Und nach diesem 4-1, als ich eingeschaltet habe, lief es wie geschnitten Brot, 7-6, 6-3 gegen Medvedev gewonnen. Er ist einfach der Beste.
Er ist der Beste, ja.
Struffi ist der Beste. Heute wird er auf jeden Fall gegen den Qualifikanten Giron, ist er Qualifikant gewesen?
Ich glaube.
Ja, ich glaube auch. Wird er auf jeden Fall gewinnen und zieht damit dann schon in die dritte Runde ein. Das ist so stark. Struffi ist so gut. Ich weiß nicht, wir müssen ihn noch ein bisschen mehr würdigen hier. Und wenn es gut läuft, dann gegen Federer. Außer Federer sagt zum Viertelfinale, nee, ich spiele nicht mehr.
Nee, das wird nicht passieren. Aber auch Struff ist darauf angesprochen worden. Und er sagte, ja, ich hab in Paris schon gedacht, Mensch, ich würde gerne gegen Nadal spielen. Und dann hab ich verloren. Und dann sagt er, nee, deswegen denke ich jetzt nicht darüber nach, ob ich vielleicht gegen Federer spielen kann.
Ah, der ist ja auch so klug und so weise.
Ja, ist er auch.
Mann, was für ein guter Typ und nicht so ein arroganter Schnösel wie manch anderer Tennisspieler.
Und ich kenne ihn jetzt seit 6 Jahren in Pressekonferenzen, wie der sich gesteigert hat in diesen Dingern.
Stark, ne? Ja, früher war der so ein bisschen stieselig, finde ich auch.
Ja, aber er war ein bisschen schüchtern und so weiter.
Ja, genau.
Er ist so Westfale.
Ja.
Ich musste auch erst lernen, so super zu sprechen, wie ich es jetzt tue hier.
So super zu sprechen. Ganz kurz, meine Irritation, dass da unten Rinderknecht gegen Hanfmann in der ersten Runde gespielt hat, ganz unten im Draw lag an Tsitsipas, ne?
Genau.
Ah, okay, alles klar. Da hat man dann nicht noch angefangen umzusetzen, den zweiten da unten und den dritten und so.
Ich möchte noch eine Geschichte erzählen. Gestern hat mich eine Freundin angeschrieben und schrieb mir, Andreas, du musst endlich mal dein WhatsApp-Profilfoto ändern. Und ich sage, warum das denn? Das ist das einzige Foto, wo man mein Gesicht nicht erkennt. Das ist doch super. Und dann sagt sie, nein, du änderst das jetzt. Und dann habe ich es geändert. Und seit gestern Abend habe ich, ungelogen, von 6 Frauen Nachrichten bekommen. Andreas, neues Profilfoto, das ist ja toll.
Ach was.
Ich wusste nicht, dass ich so ein Chick-Magnet bin.
Das hast du jetzt gesagt. Ich hatte noch ein ganz anderes Wort im Ohr. Aber gut, sehr gut. Ich bin ja nicht so der WhatsApp-Profilbild-Stalker, aber da ist, glaube ich, viel rauszuholen. Man sollte da vielleicht öfter mal durchscrollen. Und hätte ich das gesehen, hätte ich dir auch irgendwas Nettes dazu geschrieben. Auf jeden Fall, ich habe es gerade angeguckt. Du siehst ja, du strahlst ja richtig.
Ja.
Was ist da los? Ja.
Ich weiß aber auch nicht mehr, wie du vorher. I had fun once, it was awful.
Ja. Genau so sieht das aus. Sehr, sehr gut. Du hast kein Magenta TV, ne?
Nein.
Ja, schade. Weil das ist jetzt eine Frage, die würde ich gerne mit dir besprechen, weil du auch Experte bist in dem Themengebiet, aber...
dann frag mich doch einfach mal so, ungestützt.
Ja, die Sache ist, wann geht Michael Ballack zum Friseur?
Achso, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht. Ja, aber weißt du, wer auch gestern die Haare schön hatte?
Nee.
Der Adam Soloy.
Oh ja.
Der
ja,
hatte
ja,
die Haare schön.
Direkt von der finnischen Metalband auf
Platz. Ja, genau.
Nein, bei Ballack, ich habe das Gefühl, Ballack ist jeden Tag in diesem Studio bei Magenta, ne, als Experte.
Ja, und deswegen kann der auch nicht zum Friseur.
Das ist halt die Frage. Am Anfang hatte er die Haare, ich habe das Gefühl, die sind in den ersten 5 Tagen sind die massiv gewachsen, also so richtig rausgeschossen. Er hat auch anders gestylt und so. Da frage ich mich, wie lange macht er das? Der kann ja jetzt nicht 4 Wochen lang wachsen lassen. Da muss er hinten raus, muss er den nach hinten gehen oder so. Wann geht Michael Ballack zum Friseur? Das sind eigentlich die großen Themen, die mich während so einer Übertragung beschäftigen.
Tja.
Aber du wirst mir auch nicht helfen
können. Nee, aber dass Ungarn gestern Soloy und Salay im Sturm hatten.
Macht's nicht leichter.
Ne?
Ja, aber da war ich schon drauf vorbereitet. Das hatte ich in irgendeinem Podcast gehört. Und die spricht man tatsächlich auch anders aus. Also,
ja, sie werden ja auch anders geschrieben.
So. Aber, naja, die Kartoffel in mir kann das halt auch nicht so wirklich.
Es ist auch nicht leicht Ungarisch.
Nein, absolut nicht. Absolut.
Es ist nicht kein Zufall, dass es den Studiengang Finno-Ugristik gibt, wo man Finnisch und Ungarisch lernt.
Ach du heilige Mutter. Bleibt immer noch die Frage, ob wir Herrn Kleinheißler richtig aussprechen, wenn wir Kleinheißler sagen. Vielleicht weiß das einer unserer Zuhörer und wenn ja, melde dich. Ansonsten lass es und wir hören uns morgen wieder.
Nicht? Warte.
Hast du noch was auf deinem Zettel?
Ich muss jetzt mal gerade gucken. Was sind denn ugrische Sprachen?
Er blättert 26 Seiten zurück auf seinem Themenzettel. Nur, um jetzt zu sagen, bis morgen.
Ich wollte nur noch mal schauen, ob Finno-Ugristik wirklich Finnisch und Ungarisch ist.
Und?
Es sind, ja, Finnisch, Ungarisch und Estnisch.
Ja, Estnisch spreche ich ja relativ gut, aber die anderen beiden Sprachen nicht.
Aber das könntest du lernen. Wir hören uns morgen wieder.
Tschö.
Oh, mach dir mal eine auf.
Hi, willkommen in der MSP-WG. Schön, dass du da bist. Du kannst gleich den Müll runterbringen.
Mein Sportpodcast.de.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-Team.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.